Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir sind noch mitten in der Urlaubszeit. Einige sind schon aus den Ferien zurück, andere haben den Urlaub noch vor sich. Vielleicht haben sie die Ferien genutzt, die freien Tage, um mal Bilanz zu ziehen und vielleicht einen Ausblick zu wagen in die nächste, aber auch in die weitere Zukunft. Heute malt unser Predigttext ein Zukunftsbild. Der Prophet Jesaja hat es vor mehr als 2000 Jahren gesehen. Es ist wie eine Reise ins Paradies. Ich lese den heutigen Predigttext aus Jesaja Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Sie können das gerne mitverfolgen auf dem Zettel, den Sie bekommen haben. Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, schaute über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird die Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Herr, schenke Reden, Hören und Verstehen durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, wir sehen einen Berg, höher als alle anderen Berge und Hügel. Menschen strömen diesen Berg hinauf. Nein, es ist kein Kriegszug. Zu einer Wallfahrt strömen die Menschen aus allen Regionen und Nationen zusammen. In alten Bibelausgaben hat dieser Reisebericht, diese Zukunftsperspektive, ist überschrieben mit dem Titel »Die Völkerwallfahrt zum Zion«. Am Fuße des Berges, der höher ist als alle anderen Berge, legen die Menschen ihre Waffen ab. Und dann, zurück vom Berg, stehen Schmiede neben den Schwertern. Sie helfen beim Umschmieden der Schwerter in Pflugscharen. Vielleicht gibt es noch einige unter Ihnen, die nicht wissen genau, was eine Pflugschar ist. Ich habe mal nachgeguckt. Pflug kennt vielleicht oder hoffentlich noch jeder. Das ist das, womit man den Acker umpflugt. Und das sind mehrere so pfeilförmig geformte eiserne Schaufeln, die in den Acker, in die Erde hineingehen und so dass den Acker auflockern und aufbrechen, sodass man ihn bearbeiten kann und dann auch da hineinsäen kann. Sonst, wenn der Boden zu fest ist, geht das nicht. Dann geht auch keine Saat auf. Und die Pflugschar ist das, wo der Pflug schneidet, also nur die Schneide vorne an der Sichel sozusagen, an diesem pfeilförmigen, da wo das Eisen durch Bearbeitung verstärkt ist, damit es gut in den Boden hineingleiten kann und den Boden aufreißen kann. Schwerter zu Pflugscharen, das ist das Wort, was hier zitiert wird oder angesprochen wird. Wird es in der Zukunft tatsächlich so sein, Schwerter zu Pflugscharen? Aus der Geschichte kennen wir eher das andere, Pflugscharen zu Schwertern. In den Kriegsfabriken im Zweiten Weltkrieg wurde eingeschmolzen und zu Waffen verarbeitet, alles, was im Land noch irgendwie dazu zu verwenden war. mit Todeswerkzeug, mit Waffen kurzen Prozess machen, damit haben wir wirklich viel Übung in der Menschheitsgeschichte. Aber wir sehen auch, diese Übung bringt keinen Frieden. Frieden kann nicht wachsen auf einem Boden der Gewalt. Pflugscharen zu Schwertern, Schwerter zu Pflugscharen. Haben wir das Vertrauen mit diesem historischen Hintergrund, haben wir wirklich das Vertrauen, dass Jesajas Zukunftsperspektive trägt? Im Garten vor dem UNO-Gebäude in New York, da steht eine riesige Skulptur. Diese Skulptur zeigt einen sehr muskulösen Menschen, der ein Schwert zu einer Pflugschar umschmiedet. Die damalige UdSSR hat diesen Koloss 1959 der UNO geschenkt. Man möchte in diesen Tagen, wo ja die hohen Regierungsleute der Länder dieser Welt untereinander nicht gerade sehr freundlich miteinander umgehen, sie darauf hinweisen, dass da so ein Symbol steht, ja? Schwerter zu Pflugscharen. Das gleiche Wort Schwerter zu Pflugscharen war 1989, wurde dieses Jesaja-Zukunftsbild zum Motto der montäglichen Friedensgebete in Leipzig und vielerorts in der ehemaligen DDR. Ausgangspunkt des friedlichen Systemwandels. Das totalitäre DDR-Regime fiel vollkommen in sich zusammen und das ohne Blutvergießen. Was für ein Wunder. Also, es geht doch. Aber haben wir trotzdem das Vertrauen, dass Jesajas Zukunftsperspektive wirklich trägt? Schwerter zu Pflugscharen. Wir können darauf vertrauen, denn das ist Gottes Weg. Und bei genauerem Hinsehen können wir in der Bibel eine erstaunliche Entdeckung machen. Gott selbst geht in dem, was er tut, über die gesamte Bibelgeschichte hinweg, den Weg vom Schwert zur Pflugschar. Die Geschichte von der Sintflut erzählt zunächst den Weg eines Gottes, der das Schwert gebraucht. Da hatte er den Menschen kunstvoll erschaffen und ihnen einen reichen Lebensraum auf der Erde geschenkt. Und dann stellt Gott in den Tagen Noahs fest, so steht es bei 1. Mose, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Da hilft also nur noch eines, dreinschlagen und ausmerzen. Die Sintflut zerstört alles Leben auf der Erde. Nur Noah und die Seinen blieben in der Arche bewahrt. Ich denke, diese Geschichte kennt jeder von uns. Dann hätte ja eigentlich alles gut werden können. Aber offensichtlich hat sich das menschliche Herz nicht geändert durch das Dreinschlagen Gottes. Aber Gott tut etwas Erstaunliches. Wo vorher Blitz und Donner waren, stellt Gott seinen Regenbogen in den Himmel und sagt, auch das steht im 1. Mose, ich werde die Erde nicht mehr verfluchen um der Menschen willen. Gott legt über die menschliche Schuldgeschichte seine Heilsgeschichte. Er zeigt uns Menschen, wie Leben gelingen kann. Er schenkt den Menschen damals die 10 Gebote. Doch die Menschen schlagen sie in den Wind. Immer wieder vergibt Gott Schuld und fängt neu an. Aber die Menschenherzen scheinen oft wie versteinert. Bis heute. Mittendrin aber gibt es immer wieder Geschichten von Menschen, deren Herzen verwandelt wurden und werden. Angefangen bei Mose, David, Hannah, Ruth und Paulus. Und es gibt seitdem noch viele andere Menschen, deren Herz auch verwandelt wurde. Wenn wir in die Kirche kommen zum Beten oder auch im Gottesdienst sitzen, dann fällt unser Blick auf das Kruzifix, auf den gekreuzigten Jesus. Dieses Bild vom gekreuzigten Jesus erzählt uns, wie Gott letztendlich die Herzen verwandeln will. Wir werden zunächst konfrontiert mit dem schrecklichen Anblick des Gekreuzigten und müssen erkennen, so zerstörerisch sind wir Menschen. Aber über dem Kreuz steht der Ostermorgen. Daran erinnern wir uns jeden Sonntag. Dafür steht der Sonntag, für das Ostergeschehen. Soll heißen, Gott lässt uns nicht sitzen in unserer Selbstzerstörung. Er eröffnet uns immer wieder neue Wege, und zwar den liebevollen, den friedlichen Weg. Er bereitet mit seiner Pflugschar den Boden, damit neues Leben wachsen kann. Das ist Gottes Weg vom Schwert zur Pflugschar. Was Jesaja uns da in seiner Heilsprophezeiung erzählt, übertrifft und überbietet all unsere Sehnsüchte und Erwartungen. Mancher Zuhörer oder Leser mag widersprechen, wie passt das Bibelwort zu den geografischen Fakten und Gegebenheiten vor Ort? Der Berg Zion ist doch in Wahrheit nur 760 Meter hoch. Wie kann hier behauptet werden, er würde einst höher sein als alle Berge und alle Hügel? Offenbar ist das keine geografische Angabe, sondern mehr eine Angabe der Qualität dieses Berges und dessen, was davon ausgeht. Der Berg Gottes ist höherwertig. Und wenn die Zeit gekommen ist, die Endzeit, die letzte Zeit, so wie es im Predigttext steht, dann werden viele, die bis dahin ein negatives Bild hatten über die Stadt Jerusalem, weil es dort immer wieder Attentate gibt, weil man bei dem Trubel um die angeblich historischen Gedenkstätten untergeht und das nicht toll findet, weil die Pass- und Gepäckkontrollen bei der Einreise der Sicherheitsdienste so fürchterlich penibel ist wie nirgendwo anders, oder weil einem das Erwählungsbewusstsein der strenggläubigen Juden verunsichert. All diese Vorbehalte werden eines Tages zurücktreten und bedeutungslos sein. So erzählt es uns Jesaja. An diesem Tag sollen wir loskommen von unserer kleinkarierten Sicht auf die Dinge, von unserem so menschlichen begrenzten Blickwinkel nur auf unsere Enttäuschungen und Erfolge, auf unsere Zukunftspläne, die oft so egoistisch sind, und mit dem auf Gott abgestimmten Plan überhaupt nichts zu tun haben. Es geht darum, dass wir einen anderen, einen höheren Standpunkt bekommen als unsere übliche Sicht auf die Dinge und auf unser Leben. Lassen wir uns herausreißen von Jesaja aus unseren üblichen Gedanken, Träumen und Befürchtungen. Lassen Sie uns mitgehen auf den Berg Gottes. Es sollen uns die Augen aufgehen dafür, wie Gott die Dinge sieht und wie sie in Wahrheit sind. Davon spricht der Prophet. Er sagt uns voraus, es wird eine Zeit kommen, in der die Menschheit nicht mehr weiter weiß, in der alte Rezepte und Muster nicht mehr greifen. Und ich habe das Gefühl, wir sind in dieser Zeit bereits angekommen. Verunsicherung überall. Und diese Verunsicherung beschränkt sich nicht auf Einzelne, sondern ganze Völker werden von ihr erfasst, ganze Religionen. In immer mehr Ländern wissen die Menschen nicht mehr, wo sie zu Hause sind. Die Flüchtlinge sind ein Zeichen dafür und ein Bild für alle anderen, die auch nicht wissen, wie es weitergeht. Wo gehöre ich eigentlich hin? Und hat mein Leben noch eine Zukunft? Und wenn ja, wo ist die denn? Und irgendwann dann wird eine Bewegung einsetzen. Irgendwann werden sie alle merken, da muss ich jetzt dabei sein. Jetzt geht's los. Und wenn ich jetzt nicht mitmarschiere, dann könnte es zu spät sein. Das meint wohl Jesaja mit seiner Geschichte, mit seiner Hoffnungszeit. Er kommt diese Völkerwanderung in Gang und sie strömen auf den Berg, zum Berg, da des Herrn Haus ist, wie es im Predigttext heißt. Da fragt sich mancher vielleicht, was ist denn so Besonderes an diesem Ort, dass alle dahin drängen? Wie kommt es, dass die Menschen dort gerade in dieser Stadt ihr Heil, ihre Zukunft suchen und nicht woanders, vielleicht in New York oder so? Was ist das Besondere an diesem Berg? Das Besondere besteht ganz einfach darin: Gott hat diesen Ort erwählt. Und auf ihm, auf diesem Berg, liegt die Stadt Jerusalem. Der Inbegriff für alles, was Gott zu uns Menschen geredet hat und für uns Menschen getan hat. Jerusalem, die Stadt, in die Jesus einzieht als König aller Völker. Jerusalem, vor dessen Mauern, damals vor dessen Mauern, das Kreuz steht. Jerusalem, das der Ostermorgen beben macht. Für mich die Stadt, der Ort, an dem man die Lebendigkeit Gottes in beeindruckender Weise mit wirklich allen Sinnen spüren kann. Der Ort, der mich bisher am nachhaltigsten in meinem Leben beeindruckt hat. Liebe Gemeinde, wir werden heute aufgefordert von Jesaja zu einem prophetischen Blick, der in dem kargen Hügel Palästinas den herrlichsten aller Berge sieht. Der Berg ruft. Es ist der Ruf Gottes, dass wir die Prioritäten in unserem Leben neu überdenken, dass wir versuchen, mit einer ganz anderen Sichtweise als unsere gewohnte Sichtweise, mit einer ganz anderen Perspektive auf unser Leben schauen. Und eines soll dabei gesagt sein: Wenn wir das tun, müssen wir sehr aufmerksam sein und neugierig. Und dann lassen wir uns überraschen, wie es in diesem ganz anderen Licht in unserem Leben plötzlich aussieht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.